Also was sind dann Zweck und Nutzen der Sangha, der spirituellen Gemeinschaft im üblichen Sinne? Vermutlich ist es schon klar von dem, was ich gesagt habe. Die Sangha leistet Hilfe, gibt Unterstützung auf dem Wege. Und zweitens Kommunikation, die selber ein unerlässliches Mittel der Entwicklung ist. Ein bisschen wie ein Vorverdichter in einem frisierten Wagen. Aber jetzt können wir weitergehen und sagen, dass dies der Sangha, die spirituelle Gemeinschaft, naja, nicht nur Hilfe empfängt, sondern auch anderen hilft. Wir haben es vermutlich alle erlebt, wie aus unserer eigenen, egal wie beschränkte Erfahrung, doch imstande sind, nützlichen Rat einigen, mindestens manchmal, zu geben. Es ist auch möglich, ohne so große spirituelle Meister zu sein, anderen zu helfen, einfach indem man positiv ist, indem man freundlich ist. Und auch, was häufig unterschätzt wird, aber auch eine sehr wichtige spirituelle Rolle spielt, indem man zuhört, indem man Ohr spielt. Aber da stellt sich möglicherweise eine andere Frage. Warum? Warum soll ich aber anderen auf dem Wege helfen? Habe ich nicht genug zu tun, um meine eigene Entwicklung voranzutreiben? Suche ich nicht Erleuchtung für mich selber? Die Antwort wird etwas klarer, wenn wir eine sehr wichtige Meditationspraktik kurz anschauen. Eine Praktik, die für die eigene Entwicklung sehr wichtig ist. Die Metta-Bhavana oder Entwicklung von allgegenwärtiger liebevoller Güte. Dies ist eine Meditation, die aus den frühesten Schichten des Buddhismus kommt und in der einen oder anderen Form oder Abwandlung in sehr vielen Formen des Buddhismus zu finden ist. Eine grundlegende Erfahrung, die sehr viele Menschen haben mit dieser Meditation, auch wenn sie nicht besonders tief, nicht besonders stark meditieren, ist, dass sie einen Wunsch entwickeln, einen Wunsch hegen wirklich, dass es anderen gut geht. Dass andere sich auch entwickeln. Und wenn dieser Wunsch, dieses Gefühl echt ist, dann spürt man es auch außerhalb der formellen Meditation und wird dann danach handeln. Also gibt es eine Verquickung zwischen persönlicher Entwicklung und anderen helfen. Persönliche Entwicklung und die Entwicklung anderer Lebewesen sind verflochten. Aber trotzdem gibt es ein praktisches Problem, eine praktische Schwierigkeit. Und zwar, auch wenn ich theoretisch das Problem gelöst habe, warum ich anderen helfen soll, muss ich mich immer noch motivieren. Motivieren, mich zu bemühen. Ja, ich spüre meine Unzufriedenheit, aber es ist sehr, sehr schön zu schlafen. Ich will mich mit Hilfe meiner Meditation, unter anderem, mich verbessern sozusagen und anderen helfen, aber es ist auch schön, mich zu unterhalten und abzulenken. Und die Antwort besteht zum Teil darin, dass man lernen muss, sich selbst nicht zu verleugnen, aber gleichzeitig die eigenen egoistischen Selbstinteressen aus dem Vordergrund zu nehmen. Eine Gratwanderung. Man muss sozusagen, ohne sich selber zu verleugnen, Raum davor zu schaffen, wo man normalerweise an sich selbst denkt, für andere, für die Bedürfnisse von anderen, für ihre Meditation, für ihren Fortschritt. Und Wunder, oh Wunder, dann erlebt man selber Fortschritt. Man entwickelt sich selber mehr. Das heißt, dass geschicktes, gekonntes, selbstloses Handeln zu persönlicher Entwicklung führt. Die eher metaphysische Antwort des Buddhismus, warum sowas funktioniert, besteht in einer Einsicht. Jeder von uns erlebt sich selber als eine Einheit und alle anderen als externe, als andere Einheiten. Das heißt, es gibt eine Kluft zwischen uns selbst und anderen, zwischen dem Erlebenden und dem Erlebten, zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Wenn wir uns selber und unsere Erfahrung genauer beobachten, wie wir andere Menschen erleben, werden wir das merken. Wenn wir uns beobachten, wie wichtig ist es für uns, dass unser Schmerz aufhört, wie wichtig ist es für uns, dass Schmerz von anderen aufhört, dann merken wir einen qualitativen Unterschied. Wie es uns geht, ist es uns viel wichtiger. Es ist, als ob wir wirklich nur uns selber als echte Menschen, als volle Lebewesen wahrnehmen. Und der Grund ist wegen dieser starken Kluft, dieser Kluft zwischen uns selbst und anderen in unserer Wahrnehmung. Durch diese dualistische Erleben von sich selber und dem Rest des Kosmos. Aber der Buddha lehrt, dass dies letztendlich nicht wahr ist, dass es eigentlich keine solche Trennung gibt. Es ist ein Bestandteil der Erleuchtungserfahrung, dies einzusehen. Hiermit möchte ich nicht sagen, dass wir alles so ein Brei sind, sondern dass wir sowohl unabhängige Wesen sind, als auch verbunden, ja sogar austauschbar sind. Und dies findet Ausdruck in der Lehre der verschiedenen Weisheiten. Es gibt eine Lehre von 5 Erkenntnissen oder 5 Weisheiten. Und die 2 Weisheiten, die hier besonders wichtig sind, welche ein Buddha erlangt, um Erleuchtung zu erlangen, sind die Weisheit, also erstens die alles unterscheidende Weisheit. Und dadurch sieht ein Buddha, ein Mensch, die Einmaligkeit von jedem Menschen, von jedem Lebewesen, die Verschiedenheit, dass jeder ein Unikum ist. Aber gleichzeitig durch die Weisheit der Wesensgleichheit sieht er die Einheit von allem im Universum. Dass Lebewesen nicht voneinander getrennt sind, dass sie tatsächlich austauschbar sind. Dass metaphysisch gesehen sie wirklich eine Natur ist, die letztendlich keine Natur ist. Und ein Buddha sieht beides gleichzeitig. Und dadurch kann man behaupten, dass es kein privates Nirvana gibt, dass eine private Erlösung für sich selbst nicht möglich ist. Der einzige Weg ist, Erleuchtung zum Wohle aller anzustreben, dass man sich um den Wohl von allen Lebewesen kümmert. Und was bedeutet das in der Praxis? Wie sieht die Praxis da aus? Naja, auf der einen Seite meditiert man, studiert man buddhistische Lehren und Texte. Man geht auf Meditationsklausuren, man übt Achtsamkeit und Ethik und man arbeitet direkt an sich selber so und sozusagen indirekt an anderen. Weil indem man den eigenen Geist erhebt, ist man mehr imstande, anderen zu helfen. Gleichzeitig aber versucht man Dana, Großzügigkeit zu üben, anderen zu dienen und zu helfen, etwas zu tun wie ein buddhistisches Zentrum aufzubauen, sich sehr bewusst zurückzustecken. Man arbeitet sozusagen für andere und indirekt an sich selber. Und die 2 Arten ergänzen einander. In der Meditation, die ich früher erwähnt habe, in der Entwicklung von liebevoller Güte, in der Metta-Bhavana, im letzten Abschnitt fängt man an, indem man 4 Arten von Menschen, 4 Menschen, wenn man will, Typen, 4 Beispiele nimmt und versucht, ein Gefühl von liebevoller Güte für alle gleich stark zu entwickeln. Und ein traditionelles Bild dafür, was gegeben wird, ist, dass man sich vorstellt, dass man in einer Lichtung im Dschungel ist und dass plötzlich mörderische Diebe die 4 Leute überfällt. Dazu muss ich sagen, dass man selber eine der 4 ist und die anderen 3 ein Freund, ein Feind und eine neutrale Person sind. Und die Diebe, weil sie zu einem mörderischen Kult gehören, verlangen das Leben von einem als Opfergabe, ein Menschenopfer. Und du persönlich musst entscheiden, wer geopfert wird. Und man versucht, durch diese Spannung, wenn man will, zwischen dem Wohl von sich selber und dem Wohl von anderen, zu entscheiden. Und die traditionelle Antwort ist, wenn du wirklich diese liebevolle Güte voll entwickelst, bist du nicht imstande. Emotional kannst du niemanden vorziehen, weil du alle genauso lieb hast. Letztendlich sagen die Kommentatoren, sollst du dich selber aufopfern, aber auf keinen Fall, weil du dich selber hast, sondern einfach aus einer guten Methode, den eigenen Egoismus abzuschwächen.